Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten ist. Und je mehr Menschen das deutlich machen, je mehr Menschen das in Montagsgebeten durch ihren Einsatz und auch durch Gespräche zwischen Bekannten, Freunden in den Familien deutlich machen, umso stärker werden wir sein und umso besser werden wir diese Aufgabe auch bewältigen können.
Angela Merkel heute nach ihrem Besuch in der Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau, in dem am vergangenen Wochenende Rechtsextreme randaliert hatten. Guten Abend. 3 Tage nach diesen Krawallen in Heidenau war das heute eine späte, aber sehr wichtige Botschaft der Kanzlerin an die Flüchtlinge in Heidenau, aber auch ein Appell an alle zu helfen. Und davon gibt es sehr viele in Deutschland. Nachdem wir gestern in den Tagesthemen von der syrischen Familie Al-Mustafa berichtet haben, die vor IS-Terroristen geflohen ist und nun im völlig überfüllten Aufnahmelager Friedland im Flur schlafen muss, erreichten uns heute Dutzende Mails und Anrufe aus dem ganzen Bundesgebiet. Und die Menschen haben nicht nur Geld oder Kleider schicken wollen. Sehr viele haben spontan angeboten, sofort loszufahren, die Familie abzuholen und sie bei sich aufzunehmen. Davon wollten wir Ihnen heute unbedingt erzählen, weil diese vielen kleinen und großen hilfsbereiten Gesten schnell unterzugehen drohen. Zwischen all den lauten Schlagzeilen der Brandstifter und Krawallmacher, auch derer aus Heidenau, die nicht nur die Flüchtlinge verjagen wollen, auch die Kanzlerin hat heute zu spüren bekommen, was es heißt, nicht willkommen zu sein. Oliver Köhr.
Was auch immer Angela Merkel selbst in Heidenau erwartet hatte, freundlich klingt der Empfang jedenfalls nicht. Aber die Kanzlerin lächelt die Buhrufe weg und winkt. Sie ist ja hier, um mit Flüchtlingen zu sprechen und um sich zum ersten Mal überhaupt eine solche Unterkunft anzuschauen. Fast 1,5 Stunden lang ist sie dann in dem ehemaligen Baumarkt, hört von Fluchtgründen und Fluchtgeschichten, aber auch davon, wie Flüchtlinge und Helfer die Krawalle vom vorigen Wochenende erlebt haben.
Danke denen, die auch vor Ort Hass zu ertragen haben, dass sie das ertragen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.
Volksverräterin, brüllen sie Merkel entgegen, als die wieder fährt. Vereinzelt fliegen Eier in Richtung ihres Wagens. Mehrere hundert Menschen beschimpfen die Kanzlerin und auch das ist wieder zu hören. Aber die junge Frau, die da hinter der Hecke Lügenpresse schreit, erklärt dann doch nochmal, warum sie hier ist.
Wir sind ja eine Gemeinde von 16.000 Leute. Wenn ja dann nachher 1.000 Leute da auftauchen, dann traut sich keiner mehr raus. Und darum geht's. Und deswegen stehen wir hier.
Um Vorurteile zu entkräften, geht Sachsens Ministerpräsident Tillich auf die Demonstranten zu. Heidenaus Bürgermeister Opitz genauso, aber viele wollen gar nicht mit ihm sprechen.
Die wir anstreben, sind die Merkel, denn hier den Packonkel und dieses Volk. Hier in den großen BMW, nicht gegen, die sollen mit dem Hubschrauber, mit dem Flugzeug kommen. Aber bitte, ihr sollt mit dem Volk reden. Und die da drüben gehören auch zum Volk.
Ja. Da ist der Empfang für den Bundespräsidenten sehr viel freundlicher. Joachim Gauck besucht eine Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin. Eine Art Vorzeigeunterkunft, Willkommenskultur, wohin man guckt.
Die zeigen, das gibt ein helles Deutschland, das hier sich leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland, das wir empfinden, wenn wir von Attacken auf Asylbewerberunterkünfte oder gar fremdenfeindliche Aktionen gegen Menschen hören.
Wie glücklich der Begriff Dunkeldeutschland gewählt ist, darüber lässt sich sicher streiten. Unstrittig ist dagegen, dass sich die Politik etwas einfallen lassen muss, wie sie mit den steigenden Flüchtlingszahlen umgeht.
Wir werden noch im Laufe des September auch notwendige Gesetzesänderungen und Veränderungen vornehmen, denn wir können nicht so arbeiten angesichts der Herausforderung, vor der wir stehen, als wenn wir in einem ganz normalen Zustand in einer ganz normalen Situation wären.
Am Vormittag hat das Kabinett schon Finanzhilfen für Kommunen beschlossen. 500 Millionen Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen wird jetzt schon freigegeben, 1/2 Jahr eher als geplant. Und in Heidenau ist, kaum sind die Kanzlerin und die Demonstranten weg, eine andere Art von Hilfe zu beobachten. Einwohner bringen Kleidung und Spielzeug zur Unterkunft. Auch das ist Heidenau.
Die Menschen, die es bis nach Deutschland geschafft haben, haben meist einen langen Weg hinter sich, zu dem einen mit immer größeren Hindernissen. Die meisten Flüchtlinge nehmen den Weg über die Türkei und betreten in Griechenland zum ersten Mal europäischen Boden. Von hier aus versuchen sie es weiter über Mazedonien und Serbien nach Ungarn, wenn sie es über den 175 Kilometer langen Zaun schaffen, den die ungarische Regierung seit Wochen errichten lässt, um die Flüchtenden abzuschrecken. Doch Susanne Glas berichtet heute von der serbisch-ungarischen Grenze in Röske. Menschen, die aus dem Krieg kommen und alles verloren haben, darunter auch Alte und viele, viele Kinder, die lassen sich weder von Polizisten noch von Stacheldraht aufhalten.
Familie Alabasi kommt aus Damaskus. Sie sind Kurden aus Syrien, 9 Menschen. Der junge Vater Mohammed hat Management studiert, ist jetzt das Familienoberhaupt, seit sein Vater und ein Bruder im Krieg ums Leben kamen. Alle Kinder waren an der Uni, jetzt wollen sie nach Deutschland. So Gott will, wird alles gut. In Deutschland haben es die Menschen aus Syrien gut. Man kann dort offen reden. Es ist ein Rechtsstaat. Die Menschen sind frei.
You can say anything if you want in the Germany because it's you have a freedom.
Ich habe Damaskus geliebt. Die Menschen sind dort sehr herzlich. Wir haben ein wirklich gutes Leben in Syrien gehabt. Aber das war mit dem Krieg vorbei. Wir konnten dort nicht mehr bleiben. Dort regiert der Tod. Mohammed hütet sein Handy wie einen Schatz. Er telefoniert mit Verwandten, die schon in Westeuropa sind. Bis zum Stadtpark von Belgrad haben sie es jetzt geschafft. Und unsere Verwandten schauen rund um die Uhr Nachrichten, beraten uns. Niemand von unseren Leuten schläft, alle bangen um uns. Einige Stunden später hat Mohammed Bustickets gekauft für den Überlandbus zur ungarischen Grenze. Sie haben gehört, dass sie bis dorthin frei reisen können. Fast ein Glücksgefühl. Aber alle im Bus wissen auch, dass hinter der Endstation in Kanjica die gefürchtete EU-Außengrenze zu Ungarn wartet, gesichert mit einem Grenzzaun. Als sie ankommen, haben die Alabasis Angst. Eine der Frauen ist im 8. Monat schwanger und mit 2 kleinen Kindern. Sie trauen sich nicht. Wir versuchen es irgendwie, aber wir wissen nicht wie. In Kanjica bieten zwielichtige Schlepper eine Fahrt direkt nach Österreich für viele 100 € an. Das können und wollen sie nicht bezahlen. Dann winkt ein Kleinbusfahrer die Familie zu sich für 10 € pro Person. Sie wissen nicht, wohin die Reise geht. Als sie aussteigen, heißt es, hier sollen sie weitergehen, auf den Bahngleisen. Nicht sonderlich vertrauenserweckend. Dann der berüchtigte Grenzzaun. Auf den Gleisen aber ist der Durchgang frei. Sind wir noch in Serbien oder schon in Ungarn? In Ungarn. Oh, danke. Wunderbar. Am Ende der Bahngleise werden die Alabasis von der ungarischen Polizei in Empfang genommen. Sie werden nicht zurückgeschickt, sondern in ein Aufnahmelager gebracht. Am Ziel ihrer Reise sind sie damit aber noch lange nicht.
Denn die Reise geht für die meisten von ihnen weiter nach Österreich, das im Vergleich zur Einwohnerzahl mehr Flüchtlinge aufnimmt als Deutschland. Die meisten landen in einem der derzeit nur 2 Erstaufnahmelager. Das berüchtigste ist das in Traiskirchen, ganz in der Nähe von Wien. Fast 4000 Menschen sind in Traiskirchen untergebracht. Dabei ist dort nicht einmal Platz für die Hälfte. Und während die Politik hin und her diskutiert, wer die Flüchtlinge wo aufnehmen soll, von wollen kann nämlich in vielen Gemeinden keine Rede sein, kampieren sie notdürftig versorgt in Zelten oder unter freiem Himmel. Amnesty International bescheinigte Österreich vor kurzem, dass in Traiskirchen gegen so gut wie alle Menschenrechte verstoßen werde. Sogar unbegleitete Minderjährige seien sich selbst überlassen. Phil Rüger.
Traiskirchen bei Wien. Der Ort steht in Österreich inzwischen als Synonym für organisatorisches und politisches Versagen in der Asylpolitik. Traiskirchen beherbergt die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Österreich. Ausgelegt für unter 1000 waren zeitweise über 4000 Menschen hier untergebracht, mit erschütternden Folgen. Unhaltbare Hygienezustände, tagelange fehlende medizinische Versorgung. Bund und Länder in der Alpenrepublik konnten sich nicht einigen, wer wie viele Flüchtlinge unterbringen muss. Derweil kam es in Traiskirchen zu Schlägereien. Bilder von hunderten Flüchtlingen, die unter freiem Himmel schlafen, erschreckten die österreichische Öffentlichkeit. Vertreter von Amnesty International erzwangen eine Untersuchung, ein einmaliger Vorgang.
Traiskirchen ist wie ein aufgeplatztes Krebsgeschwür in einem längst Metastasen zerfressenen Körper.
Doch statt schnell zu handeln, gewannen, wie so oft in Österreich, Parteiinteressen die Oberhand. In zwei Bundesländern stehen im Herbst Wahlen an. Beide Großkoalitionäre, SPÖ und ÖVP, sahen die Möglichkeit der Profilierung und stritten, wer für die Zustände verantwortlich ist. Entschieden letztendlich sogar, Flüchtlinge gegen Bezahlung an die Slowakei weiterzureichen. Engagierte Bürger organisierten Hilfe auf eigene Faust, durch den Zaun und über alle bürokratischen Hürden hinweg. Ein Eindruck des totalen Politikversagens entstand, spielte den rechten Parolen der FPÖ in die Hände. Deren Parteivorsitzender Karl-Heinz Strache setzt seit Jahren auf latente Ausländerfeindlichkeit. Mit dem Versagen in der Flüchtlingskrise stiegen die Umfragewerte der FPÖ. Derzeit wäre sie wohl die stärkste Partei in Österreich.
Und in Wien begrüße ich jetzt den Außenminister Österreichs, Sebastian Kurz, der auch für Integration zuständig ist. Guten Abend, Herr Kurz.
Schönen guten Abend.
Herr Kurz, wie kann es eigentlich sein, dass Ihre Bundesregierung es über Wochen und Monate zugelassen hat, dass tausende Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Umständen in Traiskirchen zusammengepfercht werden?
Wir leiden leider Gottes genauso wie andere Länder auch, wie Deutschland, wie Frankreich, wie Schweden, darunter, dass es einen massiven Anstieg bei den Flüchtlingszahlen gegeben hat. Wir hatten immer rund 20.000 jedes Jahr, im letzten Jahr rund 30.000, in diesem Jahr erwarten wir 70.000. Das hat zu einem massiven Problem auch bei der Unterbringung geführt. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg und sind hoffentlich auch dahingehend erfolgreich, die dramatischen Bedingungen, die es auch in Traiskirchen nach wie vor gibt, zu verbessern und in Ordnung zu bekommen.
Amnesty International sagt, dass diese chaotischen Zustände in Traiskirchen von Ihrer Regierung nicht nur geduldet, sondern sogar absichtlich herbeigeführt wurden, um neue Flüchtlinge abzuschrecken.
Ja, das ist so schlicht und ergreifend nicht richtig. Wir sind ein Land, das am stärksten betroffen ist. Wir haben 70.000 Flüchtlinge in diesem Jahr. Das ist weit mehr als fast alle anderen europäischen Länder haben. Aber wir wollen natürlich nicht mit Obdachlosigkeit abschrecken. Das ist nicht die Intention. Ganz im Gegenteil, wir bemühen uns sehr, stetig neue Quartiere zu schaffen. Aber es ist leider Gottes auch der Strom an Flüchtlingen nicht weniger geworden. Und so wie Sie in Deutschland Brände in Flüchtlingszentren haben, so wie in Mailand am Bahnhof Flüchtlinge kampieren oder in Paris Flüchtlinge unter U-Bahn-Stationen hausen, so haben wir leider Gottes auch teilweise dramatische Bedingungen, die wir schleunigst verändern müssen. Aber Sie können mir glauben, unsere Regierungsspitze, die Innenministerin und jetzt auch unser neuer Flüchtlingskoordinator, die arbeiten auf Hochtouren, diese Situation in den Griff zu bekommen. Was mir nur wichtig ist, noch dazu zu sagen, ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir die Flüchtlingskrise in Europa allein durch die Frage der Unterbringung, durch die Schaffung von neuen Quartieren, auch wenn das ganz wichtig ist, dadurch alleine werden wir diese Flüchtlingskrise nicht lösen können. Ich war selbst vor 2 Tagen in Mazedonien und habe hautnah gesehen, wie es denn läuft. Griechenland bringt die Flüchtlinge direkt möglichst nahe an die mazedonische Grenze, um sie weiter zu winken in Richtung Mittel-, Nord- und Nordeuropa. Dublin funktioniert nicht mehr. Es gibt keine Sicherung an der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und Türkei. Insofern, unsere Probleme sind wesentlich größer als die Frage der Unterbringung alleine.
Wenn ich Sie dort unterbrechen darf, wo Sie das gerade ansprechen, dass ja jedes Land versucht, die Flüchtlingsströme weiter durchzuwinken. Es heißt, Österreich tut das auch. Jedenfalls haben das Reporter auch an ihren Bahnhöfen beobachtet, dass Flüchtlinge in Österreich schnellstmöglich nach Deutschland durchgewunken werden.
Ja, den Vorwurf gibt es. Ich kenne ihn auch. Ich kann Ihnen nur 2 Zahlen nennen, die zeigen, wie betroffen wir auch in Österreich sind. Zum einen ist es Gott sei Dank gelungen, dass wir mehr und mehr Schlepper auch verhaften konnten. Das heißt, unser Einsatz gegen die Schlepper, der läuft immer stärker an und funktioniert Gott sei Dank auch. Das heißt, dass es hier ein massives Aktivwerden unserer Behörden gegeben hat. Und zum Zweiten, wir erwarten für dieses Jahr 70.000 Flüchtlinge oder mehr auf unsere Größe gerechnet. Wir sind ungefähr ein Zehntel der deutschen Bevölkerung. Sehen Sie also, dass die Betroffenheit in Deutschland ungefähr gleich groß ist wie in Österreich. Ich glaube, es braucht also insofern hier nicht unbedingt ein Abwägen, wer jetzt stärker betroffen ist. Faktum ist, dass es 18 Länder in der Europäischen Union gibt, die alle gemeinsam nicht so viele Flüchtlinge haben wie Österreich. Die Last verteilt sich derzeit auf einige wenige Staaten. Und wenn wir an die Westbalkanroute blicken, dann sehen wir, dass es hier wirklich dringend ein gesamteuropäisches Vorgehen braucht. Denn kein Land wird dieses Problem alleine lösen können. Weder die Ungarn noch Österreich oder Deutschland.
Wie wollen Sie denn die anderen EU-Länder, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, überzeugen, auch mehr Flüchtlinge aufzunehmen? Denn die weigern sich ja bis jetzt standhaft.
Ja, das wird sehr schwierig sein, weil natürlich knapp 20 Länder absolut kein Interesse daran haben, jetzt auf einmal wesentlich mehr Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Insofern wird es hier sehr viel Druck brauchen und die Diskussion über die Quote, das ist sicherlich eine der schwierigsten. Es gibt aber meiner Meinung nach darüber hinaus auch Punkte, wo wir aktiv werden sollten. Wir haben hier 5 Punkte vorgelegt als Österreich, wo wir glauben, dass man ansetzen sollte. Das beginnt natürlich bei den Fluchtgründen, ein intensiverer Kampf gegen den IS-Terror, auch Schutzzonen vor Ort. Denn ich glaube, unser gemeinsames Ziel als Europa sollte es auch sein, dass möglichst viele Flüchtlinge bestmöglich versorgt in den Herkunftsländern bleiben können, um gar nicht erst weiterziehen zu müssen in die Europäische Union. Und in Europa müssen wir das Problem in Griechenland in den Griff bekommen, denn solange Griechenland nichts anderes tut, als Flüchtlinge weiterzuwinken, werden wir in Deutschland, in Österreich, in Schweden stetig steigende Zahlen haben und das werden wir auf Dauer nicht bewältigen können.
Vielen Dank, Sebastian Kurz, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, Mazedonien setzt Tränengas ein, Ungarn zieht Stacheldraht hoch und der österreichische Außenminister will die Flüchtlinge erst gar nicht aus Griechenland rauslassen. Scheitert die Europäische Union am Umgang mit den Flüchtlingen? Bettina Scharkus vom Westdeutschen Rundfunk kommentiert.
In Calais drängen sich seit Wochen Flüchtlinge vor dem Eurotunnel. Doch noch hat sich dort kein hoher EU-Diplomat blicken lassen. Frankreich und Großbritannien dagegen schaffen vor Ort die Fakten. Zu spät, zu wenig, dazu die lähmende Umständlichkeit der Eurokraten. Brüssel zeigt sich dieser historischen Krise vor den Toren Europas nicht gewachsen. Das ist schlimm, doch noch schlimmer ist die egoistische Haltung der Staatschefs in London, Warschau oder Budapest. Denn das Flüchtlingsdrama bringt die schlechteste Seite der EU zum Vorschein, die Herzlosigkeit vieler Hauptstädte. Die schielen nur nach der nächsten nationalen Wahl oder beugen sich den rechten Populisten. So werden Grenzen eben wieder aufgebaut, Zäune hochgezogen. Soll doch das Nachbarland sehen, wie es mit tausenden Flüchtlingen klarkommt. Nicht mein Problem, europäische Solidarität nicht mit mir. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Europa muss die Flüchtlinge fairer verteilen. Wer meint, das sei ihm nicht zuzumuten, der soll halt Strafe zahlen und zwar nicht zu knapp. Asylverfahren müssen vereinheitlicht und schneller abgewickelt werden. Dazu gehört auch eine gemeinsame europäische Liste der Staaten, die als sichere Herkunftsländer gelten können. Flüchtlinge aus Gegenden, in denen Krieg herrscht oder wo die staatliche Ordnung komplett zerfällt, die müssen bevorzugt aufgenommen werden. Die anderen müssen sich hinten anstellen. Das ist bitter, aber anders wird es nicht gehen. Von einer gemeinsamen Strategie ist Europa weit entfernt. Da hilft auch der deutsch-französische Schulterschluss nicht viel. Ach ja, die Europäische Union ist Friedensnobelpreisträger, erfolgreich im Kampf für Demokratie, Frieden und europäische Integration, so die Begründung der Jury vor 3 Jahren. Im Moment zeigt sich die Europäische Union dieses Titels nicht würdig.
Bettina Scharkus kommentierte, und auch heute mussten wieder Menschen sterben auf ihrem Weg im Mittelmeer in dieses Europa. Mehr in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Ein schwedisches Schiff der EU-Grenzschutzmission Triton entdeckte vor der libyschen Küste mindestens 50 Leichen in einem Flüchtlingsboot. Sie waren im Laderaum vermutlich an Abgasen erstickt. Mehr als 430 Insassen des Bootes konnten gerettet werden. Insgesamt sind nach italienischen Angaben allein heute etwa 2000 Menschen auf dem Mittelmeer aufgegriffen worden. Dort haben nach UN-Schätzungen in diesem Jahr bereits mehr als 2400 Flüchtlinge ihr Leben verloren. Nach dem Angriff in einem Thales-Schnellzug wollen europäische Verkehrs- und Innenminister am Samstag über Sicherheitsvorkehrungen im Bahnverkehr beraten. Zur Diskussion stehen Ausweis- und Gepäckkontrollen. Auch über mehr Polizei in den Zügen soll gesprochen werden. Der 25-jährige Angreifer hatte am Freitag in dem Zug von Amsterdam nach Paris das Feuer eröffnet, bevor er überwältigt wurde. Er sitzt unter Terrorismusverdacht in Untersuchungshaft. Die Börsendaten. Der Dow Jones in New York legte heute wieder kräftig zu auf 16.285 Zähler. Der DAX fiel nach seiner Erholung gestern erneut unter die 10.000-Punkte-Marke und schloss mit 9.997 Punkten. Dazu mehr von Markus Gürne.
Heute fuhr die Börse noch einmal Achterbahn. Ein deutliches Zeichen dafür, wie nervös Anleger immer noch sind. Und da gibt es kaum einen Unterschied zwischen großen professionellen Investoren und dem privaten Kleinanleger. Aber es mehren sich die Zeichen, dass es in Zukunft auch wieder etwas ruhiger werden könnte. Mit der Leitzinssenkung gibt die chinesische Zentralbank auch frisches Geld an die Geschäftsbanken, das diese den Unternehmen zur Verfügung stellen sollen. So könnte auf den großen Knall an den Börsen demnächst eine Phase der Entspannung folgen. So war es in der Vergangenheit fast immer. Auf lange Sicht gesehen sind die Börsen, hier der deutsche Aktienindex, aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen. Entscheidend war immer das Durchhaltevermögen und ein gerüttelt Maß an guten Nerven. Oder mit anderen Worten, der Faktor Zeit ist entscheidend. Wie lange es noch dauert, bis wieder Alltag an den Finanzmärkten eintritt, darin sind sich die Auguren allerdings uneins. Sicher ist nur, dass es auch im Falle Chinas wieder mal eine Notenbank ist, auf deren Wachstumsimpulse die Börse setzt.
Bayer Leverkusen hat den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Champions League geschafft. Das Qualifikationsrückrundenspiel gegen Lazio Rom gewannen vor wenigen Minuten die Leverkusener mit 3:0. Das Hinspiel in Rom hatte Lazio mit 1:0 gewonnen. Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-WM in Peking die 5. Medaille für das deutsche Team geholt. Sie gewann überraschend Bronze auf der Distanz über 3000 Meter hinter Wettbewerberinnen aus Tunesien und Kenia. Zuvor waren die ersten beiden Doping-Verdachtsfälle der WM bekannt geworden. Zwei kenianische Läuferinnen, Koki Manunga und Joyce Zakari, wurden vorläufig suspendiert.
Seit 2 Jahren haben Kinder in Deutschland ein Anrecht auf einen Platz in der Kita. Wenn sie leer ausgehen, dann können die Eltern klagen und sich die Kosten für eine private Betreuung erstatten lassen. Was aber passiert, wenn die Eltern keinen Babysitter und keine Tagesmutter finden und nicht mehr arbeiten können, weil sie mit dem Kind zu Hause bleiben müssen? Müssen sie dann für ihren entgangenen Verdienst entschädigt werden? 3 Müttern in Leipzig ist es genauso ergangen. Sie haben geklagt, aber bislang ohne Erfolg, wie Christoph Kehlbach berichtet.
Und hopp, der kleine Tobias aus Leipzig spielt gerne mit seinen Eltern und die mit ihm. Doch Claudia und Sven Menschel sind auch berufstätig. Für sie war darum klar, nach der Elternzeit brauchen sie einen Kita-Platz. Als es soweit war, hatte die Stadt aber keinen Platz für Tobias. Mutter Claudia, die eigentlich wieder als Architektin arbeiten wollte, blieb darum zu Hause, stieg erst 2 Monate später wieder in ihren Job ein.
Und das sind natürlich Situationen für einen selber, dass man einfach sehr unsicher ist, dass man sich da nicht wohlfühlt. Und natürlich auch für den Arbeitgeber ist es schwer. Man kann ja nicht eingeteilt werden für neue Projekte oder dergleichen.
Und Geld gab es natürlich auch nicht. Das ausgebliebene Gehalt für diese 2 Monate wollen die Menschels von der Stadt Leipzig zurück. Sie klagten. Denn nach dem Gesetz haben Kinder zwischen 1 und 3 einen Anspruch auf Förderung in einer staatlichen Tageseinrichtung. Heute nun das Urteil des Oberlandesgerichts in Dresden. Die Klage abgewiesen. Die Stadt Leipzig habe zwar ihre Pflicht verletzt, aber für das entgangene Gehalt muss sie nicht aufkommen. Denn das Gesetz solle ausdrücklich die Kinder fördern und nicht die Einkommensansprüche der Eltern sichern.
Wir sind enttäuscht, dass das Gericht so entschieden hat. Dem Grunde nach wird hier ein Gesetz, welches zur Förderung und zum Schutz von Kindern gedacht ist, vollkommen entkräftet.
Andere Kosten können Eltern aber zurückverlangen, wenn ihre Kinder keinen staatlichen Kita-Platz bekommen haben.
Für betroffene Eltern ist wichtig zu unterscheiden, um welche Kosten es geht. Verdienstausfall, weil man zu Hause geblieben ist, gibt es nach dem heutigen Urteil nicht. Wer aber einen Platz in einer privaten Kita gefunden hat, der kann die Mehrkosten dafür von der Stadt zurückverlangen. Das haben die Gerichte bereits entschieden.
Die Menschels wollen weiterkämpfen und gegen das Urteil aus Dresden jetzt Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.
Auf der Rennbahn kommt es auf Ausdauer und Disziplin an. Bloß nicht in die falsche Gangart wechseln. Wer galoppiert, wird disqualifiziert. Auch wenn die Traber, die heute Abend auf der Trabrennbahn in Hamburg antreten, eher Worten und Reimen hinterherjagen. Auch beim Poetry Slam kommt es aufs richtige Tempo und die richtige Technik an. Wer am Ende gewinnen will, darf seinem Publikum nicht davon galoppieren. Der Poetry Slam in Hamburg soll allen anderen Dichterwettstreiten mindestens eine Pferdelänge voraus sein, denn heute Abend soll ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Melanie Booth über den wohl größten Poetry Slam der Welt und Deutschlands bekanntestes Slammerin.
Grenzen sind Phantome, gebaut von Angst bloß in Gedanken. Wenn du einmal um dich siehst, dann stehen da nirgends Schranken. Dein Weg ist frei, ganz bis zum Horizont und bietet klare Sicht. Nur gehen musst du noch alleine, denn das kann keiner für dich.
Wenn sie ihre Texte schreibt, dann schreibt sie erst einmal nur für sich. Julia Engelmann, Studentin, Alltagspoetin. Julia findet Worte für Ängste, die Suche nach Sinn und trägt sie dann auf die Bühne beim Poetry Slam.
Ich finde, Poetry Slam hat einfach einen Zauber, weil in jedem Moment, in dem jemand auf einer Bühne ist, alles möglich ist irgendwie. Es geht so über Grenzen von irgendwie Äußerlichkeiten oder wo man herkommt oder wer man ist oder so hinweg, sondern wer was zu sagen hat, was Lustiges, was Spannendes, was Ehrliches, der kann gehört werden.
Was in kleinen Clubs begann, erobert mittlerweile auch die große Bühne. Der größte Poetry Slam aller Zeiten soll es heute werden, auf der Hamburger Trabrennbahn. Und schon bei der Probe werfen sich die Künstler in Rockstar-Pose.
Vollmond, du olle Ranzmurmel, du blödes Stinkehund, du romantische Fipfunzel, ich komme gleich raus.
Ich will ja auch nur darauf hinaus, dass es vielleicht ganz gut ist, dass ich kein Aquarium habe, damit ich mir solche Gedanken nicht machen muss. Denn das wäre vermutlich wirklich anstrengend. Und wer will das schon?
Die Poesie aus der Nische, die manchmal wilde Kleinkunst, bekommt Festivalcharakter. Verschwindet jetzt der Zauber?
Der Slam ist immer noch so ideologisch, ist immer noch so Herz. Und es sind immer noch so coole Leute, die da drin hängen. Ich habe keine Befürchtung.
Gekommen sind am Ende mehr als 5.000. Der Besucherrekord geknackt. Der größte Poetry Slam aller Zeiten. Und Julia mittendrin.
Die wundervolle Julia Engelmann, meine Damen und Herren. Applaus!
Manchmal ist es tatsächlich einfacher, vor einer großen Menge Menschen aufzutreten, weil es beängstigender sein kann, wenn ich 3-4 Leuten noch in die Augen gucken kann, während ich was vortrage.
Und das Publikum? Das ist zwar größer geworden, doch beim Freiluftpicknick vor der Rockstar-Bühne erinnert immer noch vieles an die Nische, aus der Poetry Slam ursprünglich kommt.
Tja, auch die Launen des Wetters haben schon viele Dichter inspiriert. Claudia Kleinert, was fällt Ihnen heute dazu ein?
Karin, mir fällt ein, dass der Sommer jetzt morgen und zumindest im Nordwesten mal richtig feste durchatmen kann. Jetzt hätte ich mir auch noch einen Reim überlegt, wenn ich das gewusst hätte, dass die Frage kommt. Fällt mir jetzt so schnell nicht ein. Und dann atmet er ganz tief aus und bringt uns Freitag, Samstag und Sonntag nochmal den Hochsommer zurück. Und wer weiß, vielleicht ist dann das letzte Wochenende gekommen, wo es nochmal Temperaturen von 25 bis 30 Grad oder sogar weit darüber gibt. Morgen auf jeden Fall ziemlich kalt im Nordwesten. Gerade mal 18, 19 Grad, immer wieder Regen, eine Kaltfront zieht herein und die trennt die sehr kühle Luft im Nordwesten von der heißen Luft im Süden. Denn Bayern, Baden-Württemberg rüber bis nach Sachsen, da werden es 30 bis 32 Grad. Und dann wird es jeden Tag auch im Nordwesten wieder sonniger und es wird verbreitet noch etwas wärmer. Das heißt Temperaturen so im Rhein-Main-Gebiet bis 37 Grad, im äußersten Norden 30 Grad, über der Mitte 35 Grad. Also nochmal kurz, große Hitze bis zum Sonntag. Dann ist es erstmal vorbei. Danach gehen die Temperaturen deutlich runter. Und zwar wohl wahrscheinlich für die gesamte nächste Woche. Jetzt in der Nacht Schauer und Gewitter im Nordwesten. Zum Teil auch mal kräftigere Gewitter. Da kann auch mal eine schwere Sturmböe dabei sein. Im Süden dagegen sternklar und trocken. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 11 Grad. Noch kälter in höher gelegenen Alpentälern. Morgen Vormittag die Zweiteilung. Im Nordwesten dichte Wolken, Regen. Im Süden lange sonnig. Auch im Laufe des Nachmittags scheint die Sonne dort häufiger, über der Mitte hängen ein paar kompaktere Wolken. Und im Nordwesten regnet es erstmal noch weiter. Die Temperaturen unterschiedlich, wie wir gerade gesehen haben. 18 bis 21 Grad im Nordwesten, bis 32 Grad im Süden. Und den Wind merkt man im Norden auch. Im Mittelwindstärke 4 an der See weht er auch frisch bis stark. Die nächsten Tage wieder mehr Sonne. Letzte Schauer ziehen am Freitag ab. Dann noch über dem Norden und der Mitte gedämpfte Temperaturen. Und Samstag schon für alle deutlich sonniger. Immer wärmer und Sonntag dann wieder heiß.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. So, im Filmdebüt im Ersten sehen Sie jetzt im Anschluss die von Fatih Akin produzierte Tragikomödie Marmarosch. Gabi Bauer meldet sich um 0.20 Uhr mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da, dann schon in der Fußballpause um 21.20 Uhr. Bis dann.